jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der in die Mühlen der Justiz geriet und mehr als 5 Jahre vollkommen unschuldig wegen angeblicher Vergewaltigung im Gefängnis saß, mit dramatischen Folgen für ihn selbst und für seine Familie. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ralf Witte.
Guten Morgen.
Herr Witte, seit 2 Jahren plus minus sind Sie ein freier Mann. Gibt's in Ihrem Leben inzwischen sowas wieder wie Normalität?
Ja, es ist Normalität zurückgekehrt insoweit, dass man mit der Familie, der Umgang mit der Familie wieder bestens ist.
Der Umgang, meinen Sie auch das Zusammenleben?
Das Zusammenleben
nach diesen
mit
5,5
Frau
Jahren.
Und Kindern.
Mhm. Ja. Die, interpretiere ich Sie richtig, auch in dieser ganzen Zeit zu Ihnen gestanden haben?
Immer, immer. Das haben alle zu mir gehalten. Also auch meine Schwester, meine ganze Familie stand hinter mir. Sie haben alle zu mir gehalten.
Und das war eine verdammt schwere Zeit für Ihren Sohn, den Sie mitgebracht haben, Ihre Frau, die Sie auch mitgebracht haben?
Es war unendlich schwer. Also mein Sohn hat richtig darunter gelitten. Mhm. Der musste die Schule wechseln. Was man dem Kleinen angetan hat. Ich war ja sein halbes Leben nicht da. Mhm. Ich bin jetzt 2 Jahre zu Hause und als ich wieder nach Hause gekommen bin, ist er 11 Jahre geworden. Ich war 5,5 Jahre nicht da. Ich war sein halbes Leben nicht da.
Wie haben die Menschen in Ihrem Dorf reagiert? Also erst wird einer verhaftet, ein mutmaßlicher Vergewaltiger. Dann bekommt er ein dramatisches Urteil, in Ihrem Fall 12 Jahre und ein paar Monate Gefängnis wegen schwerster Vergewaltigung. Mhm. Und ein paar Jahre später kommt derselbe Mensch zurück in ein Dorf und jetzt erfahren die Dorfbewohner, er ist komplett unschuldig.
Also beim Einkaufen sind Menschen auf mich zugekommen, die ich nicht kannte. Eine Frau nahm mich in den Arm, weinte. Ich habe alles von euch im Fernsehen gesehen und das ist ja eine Sauerei, was man mit euch gemacht hat. Und es freuen sich viele. Es gibt sicherlich auch welche, die gibt es heute noch Menschen, die sagen, ob nicht doch irgendwas dran war.
Mhm. Wir haben irgendwas bleibt immer hängen.
Irgendwas bleibt immer hängen, genau. Wenn man einmal mit Schmutz beschmissen wird.
Sie waren, oder Sie haben als Beruf gehabt, Straßenbahnfahrer in Hannover. Können Sie diesen Beruf wieder ausüben?
Also ich war Stadtbahnfahrer bei den hannoverschen Verkehrsbetrieben Üstra, habe dort den Schienenschleifwagen gefahren. Und das ist so ziemlich das teuerste Fahrzeug, was die Üstra hat. Mhm. Und Sie können versichert sein, dass die da nicht irgendjemanden draufsetzen. Es waren derzeit 3 Leute für dieses Fahrzeug ausgebildet. Und da muss man 8 Stunden topfit sein. Mhm. Man muss wirklich nicht 7 Stunden, 50 Minuten, man muss 8 Stunden 100% geben. Und ich glaube, das werde ich nicht mehr, momentan ist es nicht, kann ich es nicht bringen.
Sie haben Haftentschädigung bekommen für diese 5,5 Jahre. Ich glaube, pro Tag kriegt man 25 Euro. Das heißt, wenn wir es multiplizieren, kommen wir auf
knapp 50.000 Euro.
50.000 Euro.
49.750 Euro.
Mhm. Für 5,5 Jahre unschuldig.
Richtig.
Im Gefängnis.
Ja.
Und eine verbaute berufliche Perspektive, von den privaten Folgen mal ganz abgesehen. Mhm. Ist es zivilrechtlich so, dass Sie jetzt auch noch von der Frau, die Sie beschuldigt hat, dieser Vergewaltigung, Geld bekommen? Oder ist es noch
das
unklar?
Das ist unklar, aber klar ist, und das denke ich, sollte in dem Moment ein kleiner Vorteil sein, klar ist, dass die Justiz hier ganz, ganz doll versagt hat, dass ein Staatsanwalt entlastendes Material 3,5 Jahre versteckt hat.
Mhm. Reden wir auch noch drüber im Laufe der Sendung. Hat sich eigentlich, wenn Sie es ansprechen, irgendjemand von diesen Herren oder von diesen Damen und Herren, Staatsanwaltschaft, Gericht, wer auch immer, Gutachter, hat sich da irgendjemand bei Ihnen entschuldigt?
Nein, der niedersächsische Justizminister, der wurde mal auf unseren Fall befragt und er sagte, sowas tut natürlich furchtbar leid, aber direkt entschuldigt bei uns hat sich bis heute niemand.
Sie haben diese 50.000 Euro Entschädigung bekommen für die Zeit des Gefängnisaufenthalts. Und ich glaube, was noch relativ wichtig ist, Sie haben wenigstens hinterher erreichen können, dass Lohn und Gehalt für die Zeit des Gefängnisses nachbezahlt wurde.
Wurde noch nicht, soll bezahlt werden. Da ist aber die...
Das ist noch nicht entschieden?
Na, entschieden wohl schon. Also die haben auch schon eine Abschlagszahlung auf diesen Betrag gemacht. Und sind aber noch am Rumzicken. Da wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft gefragt, ob ich denn meinen Job überhaupt durch diese Situation verloren hätte. Also ich war zuvor 14 Jahre bei den hannoverschen Verkehrsbetrieben und habe mir dann nie was zu Schulden kommen lassen. Und die haben mir 15 Monate Zeit gegeben von der Zeit, wo ich inhaftiert wurde, in Untersuchungshaft genommen wurde, bis ich wieder, also die haben mir 15 Monate Zeit gegeben, bis sie mich gekündigt haben, weil sie mich einfach kündigen mussten nach 15 Monaten. Es ging nicht mehr. Und da wurde dann von Seiten der Staatsanwaltschaft gefragt, naja, wir müssen erstmal prüfen, ob Herr Witte überhaupt seinen Job durch diese Situation verloren hat.
Wir müssen ein paar Sätze über das vermeintliche Opfer verlieren. Jennifer, so wird sie gemeinhin genannt.
So heißt sie auch. Es ist ihr Vorname.
Dann nennen wir sie Jennifer, weil sie Jennifer heißt. Vor 10 Jahren war sie 15.
Ja.
Heute ist sie 25. Mhm. Sie hat beschuldigt einer Vergewaltigung, die sie nie begangen haben. Sie hat auch ihren Vater
desgleichen bezichtigt,
dass der auch nicht begangen hat. Der saß dann auch nicht wie sie 5,5 Jahre, sondern 4,5 Jahre unschuldig im Gefängnis. Was ist aus Jennifer geworden?
Das weiß ich nicht. Das möchte ich auch gar nicht so wissen, was aus ihr geworden ist. Ich weiß nur, was da so gerichtsmäßig abgelaufen ist. Sie hat irgendwie noch nachdem wir freigesprochen worden sind. Also erstmal muss man wissen, wir sind freigesprochen worden wegen bewiesener Unschuld. Man hat herausgestellt, dass Jennifer noch Jungfrau war.
Mhm.
Also das hätte man im Grunde genommen 2004 gleich prüfen können. Dann hätten wir uns das alle schenken können.
Mhm.
Denn
sie hat im Übrigen behauptet, sie hätten sie, das war Teil dieser schweren Vergewaltigung, mit dem Boden einer Wasserflasche penetriert.
Einer PET-Flasche, genau, eine Kunststoffflasche, wo der Bodendurchmesser 8 cm sein soll.
Mhm.
Die soll man ihr eingeführt haben oder soll ich ihr eingeführt haben.
Zu einem Zeitpunkt, als sie noch Jungfrau war.
Und man hätte also da schon sehen können, sie ist ja untersucht worden, nach den Anschuldigungen ist sie untersucht worden und da wurde festgestellt, das Hymen ist reizlos gekerbt. Also man hätte also ganz klar sehen können, dass sie es da mit einer Jungfrau zu tun hatten.
Dazu kommt, dass sie ganz offenkundig zum damaligen Zeitpunkt an einer Borderline-Störung gelitten hat. Das ist eine relativ schwere psychische oder psychiatrische Erkrankung. Bedeutet das, laienhaft gefragt, dass sie jetzt irgendwie sowas wie unzurechnungsfähig ist und von Ihnen, der Sie wegen ihr 5,5 Jahre unschuldig im Gefängnis saßen, nicht belangt werden können?
Eigentlich heißt es das nicht, nein. Sie ist sicherlich krank und das müsste bei einer Strafzuwendung, die man ihr andenkt, müsste das berücksichtigt werden. Das müsste also, ihre Strafe müsste dadurch gemildert werden. Aber dass das so krank ist, möchte ich persönlich nicht sagen, weil sie hat bis zuletzt in der Wiederaufnahme dem Wiederaufnahmegericht ein gefälschtes Gutachten vorgelegt, wo man ja eigentlich sehen kann, so krank kann sie ja gar nicht sein.
Okay.
Das ist
Dazu kommt, dass sie einen Anwalt haben, von dem es zumindest heißt, und der Fall Kachelmann hat es ja dann irgendwo auch bewiesen, dass der, wenn nötig, ordentlich Druck machen kann. Ihr Anwalt ist Johann Schwenn.
Genau, Johann Schwenn aus Hamburg, das ist mein Anwalt. Meine Frau hat es in der Zeit, als ich in Haft war, geschafft, ihn für unseren Fall zu besorgen.
Ihr Albtraum begann vor 10 Jahren. Sie kam von der Nachtschicht nach Hause. Frühmorgens klingelte die Polizei und nahm sie fest. Es folgten dann 23 Tage Untersuchungshaft, weil Vorwurf, sie beschuldigt wurden einer schweren oder schwerster Vergewaltigungen der 15 Jahre alten Jennifer. Wie waren im Rückblick die 23 Tage U-Haft?
Die waren ganz schlimm. Der Tatvorwurf war mehrere Vergewaltigungen, bis zu dreimal die Woche soll ich sie vergewaltigt haben, im Zeitraum von Januar 2001 bis in den Mai 2001. Ja, und als die Polizei mich abgeholt hat, da war für mich und meine Frau sofort klar, hey, hier stimmt irgendwas nicht.
Mhm.
Na, und die haben mich dann damit konfrontiert. Ich konnte alles widerlegen, dass dem nicht so ist, in diesen 23 Tagen Haft. Also die erste Tat konnte ich schon im Wohnzimmer der Polizei gegenüber widerlegen, dass das nicht sein konnte.
Weil sie ein Alibi hatten?
Genau, weil wir auf dem Geburtstag von meinem Schwager waren.
Okay.
Und
für die anderen Tattage, die dieses Mädchen angegeben hat, hatten Sie auch Alibis?
Naja, ich war arbeiten. Wochentage waren das teilweise, wo ich im Dienst war. Ich war auf der Arbeit. Ich konnte eigentlich jeden Tag widerlegen.
Mit Zeugen?
Mit neutralen Zeugen, natürlich. Mit mehreren neutralen Zeugen.
Und warum hat Ihnen das dann auch später vor Gericht nichts genützt?
Ja, man hat gesagt, das Mädchen ist borderline krank und das ist dann bekannt geworden, dass sie borderline krank ist. Es kann ja sein, dass die sich im Tag geirrt hat. Es kann also sein, dass das ein Tag davor oder ein Tag danach war. Das wurde allerdings 2001 nicht geprüft. Da wurden nur diese 23 Tage geprüft. Okay. Also besser gesagt, diese Anschuldigungen in den 23 Tagen U-Haft. Und da hat man dann festgestellt, kommt als Täter nicht in Frage, genauso wie ihr Vater als Täter nicht in Frage kam, weil der in dieser Zeit im Ausland gewesen ist. Da hat man dann gesagt, okay, müssen wir beide aus der Haft entlassen. Und dann gab es 2004 ein Verfahren, wo wir dann zu 12,8 verurteilt wurden. Und da muss man sich mal vorstellen, ich habe 2,5 Jahre darauf gewartet, dass ich 12,8 kriege. Also wenn man denn so gefährlich ist und so miese Taten begangen hat, darf man nicht noch 2,5 Jahre draußen
rumlaufen. Wir übersetzen es nochmal. 12 Jahre und 8 Monate Gefängnis. Verurteilt nach insgesamt 42 Prozesstagen. Das hat ja schon kachelmannsche Dimensionen.
Ja.
Mit Zeugen und Gutachtern, die so negativ sich über Sie geäußert haben müssen, dass es zu diesem Urteil gekommen ist. Was haben die über Sie gesagt?
Also es gab ja von der Gegenseite nicht viele Zeugen. Es gab dann eine Lehrerin, die alles das geglaubt hat, was die Jennifer erzählt hat. Dann hat man teilweise gesehen, dass die Lehrerin ihr versucht, Hilfestellung zu geben, weil so kann das nicht gewesen sein, du musst das, glaube ich, beim nächsten Mal so erklären, das macht mehr Sinn. Mhm. Dieses Gefühl hatten wir in der Prozessphase. Gutachter gab es eigentlich eine Gutachterin, die gesagt hat, sie glaubt dem Mädchen uneingeschränkt, das muss alles so gewesen sein. Dann hatten wir Professor Dr. Köhnken aus Kiel, ein sehr bekannter Gutachter, der auch im Kachelmann-Prozess zugegen war, der gesagt hat, das ist alles Quatsch, das Gutachten, was diese Frau Ulrich aus Bremen geschrieben hat, ist Quatsch. Das kann man so nehmen, das ist für einen Mülleimer. Das Papier, wo es drauf geschrieben wird, ist es nicht wert.
Aber auf dieses Gutachten hat sich das Gericht dann auch bei seinem Urteil bezogen.
Ja, genau. Und sie haben mir eigentlich den Professor Köhnken nicht als Zeugen zugelassen. Wir haben den als präsenten Zeugen geladen und das wurde immer wieder vom Richter abgewiesen. Der wollte Herrn Köhnken nicht hören, weil dann wäre ja sein Kartenhaus zusammengebrochen.
Wusste eigentlich diese Gutachterin, als sie das Gutachten erstellt hat, dass das vermeintliche Vergewaltigungsopfer noch Jungfrau war?
Nö. Also ich denke, diese Gutachterin muss ja vom Gericht auch die Unterlagen bekommen haben. Das Mädchen ist in der Medizinischen Hochschule Hannover untersucht worden. Mhm. Und ich denke, diese Unterlagen muss ja die Gutachterin auch bekommen haben.
So wie Sie ja auch gehört haben, dass es diese Jungfräulichkeit damals noch gegeben hat.
Genau, das Hymen ist reizlos gekerbt. Jungfräulich wäre ich wahrscheinlich selber explodiert. Da könnte ich was mit anfangen können. Aber das Hymen ist reizlos gekerbt, konnte ich nichts mit anfangen. Ich habe den Satz mal gehört 2004. Aber gut, da hätten mein Anwalt wahrscheinlich explodieren müssen oder die Richterin selber oder der Richter selber. Weil
vor allem ihr Anwalt,
eine Strafkammer, mein Anwalt hätte wahrscheinlich auch darauf reagieren müssen.
Der hat nicht reagiert.
Der hat darauf nicht reagiert, nein.
Das war, hinterher ist man immer klüger, aber ein großer Fehler.
Ja.
Es ist noch eine Sauerei, man kann es nicht anders formulieren, passiert. Die besteht darin, Sie wurden verurteilt, Sie waren dann irgendwann im Gefängnis. Dann gab es eine neue Aussage von Jennifer bei der Staatsanwaltschaft Hannover. Sie sei mit 8 Jahren in einen Kinderpornoring geraten, dort mehrfach vergewaltigt worden und ein Baby sei vor ihren Augen getötet worden. Was hat die Staatsanwaltschaft Hannover mit dieser Aussage gemacht?
Ja, die haben, die sind dem nachgegangen, die haben sogar den derzeitigen Polizeipräsidenten sich dazu geholt. Und haben, weil die Jennifer hat konkrete Straßen in Hannover genannt, sie hat konkrete Namen genannt, haben das natürlich alles abgeprüft. Die Polizei hat das, die sind mit Videowagen da rumgefahren, haben die Straßen gefilmt, um von Jennifer nun bestätigt zu bekommen, welche Eingänge das sind. Und die Polizei hat darauf reagiert, die Staatsanwaltschaft hat darauf reagiert, aber dann hat sich ganz schnell herausgestellt, das ist eine Luftblase, was die uns hier erzählt
hat. Nichts von all dem hat gestimmt und 3,5 Jahre, und das ist der eigentliche Skandal, 3,5 Jahre, in denen Sie im Gefängnis saßen, hat die Staatsanwaltschaft niemanden informiert?
Genau, das war wir sind im Mai 2004 verurteilt worden. Ja. Diese Geschichte mit neuen Tätern, neuen Vergewaltigungen und Babymord, das ist im September 2004 bekannt geworden.
Ja.
Also stand für die Staatsanwaltschaft Hannover 2004 fest, ey, die muss uns ja dann im ersten Verfahren auch Müll erzählt haben. Ja. Kann man jedenfalls von ausgehen.
Eine Zeugin, die komplett unglaubwürdig ist, die wird weiter als Zeugin behandelt, um den Preis, dass sie weiter im Gefängnis sitzt.
Als Zeugin nicht mehr, als Opfer. Als Opfer.
Ja.
Na, als Zeugin.
Schon klar, ja.
Ist noch schön ausgedrückt. Das arme Opfer hat sich dann wahrscheinlich nochmal vertan 2004, ja, als sie diese Geschichte im September präsentiert hat, mit Baby an die Wand werfen. Es gab kein totes Baby. Ja. Gott sei Dank muss man ja auch sagen, dass es das alles nicht gab, was sie präsentiert hat.
Wird eigentlich gegen die Staatsanwaltschaft Hannover wegen dieser Geschichte ermittelt?
Es wurde gegen den zuständigen Staatsanwalt Glufke ermittelt, eingestellt. Mhm. Obwohl ja der Herr Busemann, der niedersächsische Justizminister, in der Sendung Panorama gesagt hat, das wird Konsequenzen haben für die Betroffenen. Keiner geht in diese Justiz, um solche Fehler zu machen. Mhm. Aber ich finde auch keinen in der Justiz, der diese Fehler gerade biegt.
Die 23 Tage U-Haft, haben Sie vorhin erzählt, die waren der Horror für Sie, aus dem Leben rausgerissen, wegen etwas, was man nicht getan und verbrochen hat. Und dann kam vermutlich noch dazu, Sie waren ja dann auf der untersten Knaststufe als vermeintlicher Kinderschänder. Mhm. Sind Sie attackiert worden?
Also das erste Mal 2001, wo ich 23 Tage in Untersuchungshaft war, ist es so gewesen, dass ich in der Haftanstalt gestanden habe. Da gibt es sowas wie eine Zugangskammer, wo man seine Sachen abholt. Und da war ein Bediensteter, der sagte, hier, das ist der. Das habe ich nur so gehört. Mhm. Und dann kam einer auf mich zu und hat mir eine geknallt. Mhm. Sicherlich habe ich mal gelernt, mich zu verteidigen. Aber in dem Moment ist man so gelähmt, man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Ich weiß für mich, ich habe das nie getan. Mhm.
Aber diejenigen, denen Sie das gesagt haben, haben es Ihnen nicht geglaubt, vermutlich.
Da drinnen, diese ersten 23 Tage, da hat mir gar keiner geglaubt. Dann hat die Bild-Zeitung noch sehr schlecht getitelt. Und
wie war der Titel damals?
Östra-Fahrer Ralf, ein Monster? Fragezeichen. So ähnlich titelten die Bild-Zeitung. Mhm. Und da hat man sich natürlich nicht mal getraut. Man hat ja 23 Stunden Einschluss in U-Haft und eine Freistunde. Gut, die habe ich auch nicht mitgenommen. Mhm. Ich habe mich lieber auch in dieser Stunde einschließen lassen. Ich wollte nicht mit diesen Monstern da draußen rumgehen.
Also nach den 23 Tagen kamen Sie raus, um das nochmal zu sagen. Ja. Waren dann 2 Jahre draußen.
Zweieinhalb Jahre.
Dann gab es diesen Prozess, in dem Sie dann verurteilt werden, zu dieser Mega-Monster-Strafe von 12 Jahren und 8 Monaten
Gefängnis. Ich war ein bisschen frech den Richter gegenüber. Mhm. Der Vater von dem Mädchen, dem wurde die gleichen Taten vorgeworfen, allerdings keine Körperverletzung. Der hat 5 Jahre, 8 Monate bekommen von dem Richter. Ich habe dem Richter mehrfach klar gemacht, dass er ein Idiot ist. Mhm. Und das fand er nicht so komisch. Deswegen wahrscheinlich hat das Strafmaß, für jedes Mal, wo ich ausgerastet bin, hat er das Strafmaß erhöht.
Haben Sie eigentlich später im Gefängnis, Sie waren erst in Hannover, dann in einem das ist so ein Hochsicherheitsgefängnis,
ein neues Trakt, Gefängnis,
das ist, wo Sie ein Geringstrafer waren vermutlich?
Ja, ich war da mit Leuten zusammen, da war ich mit 12 Jahren, 8 Monaten eine Kurzstrafe. Also da ging das LL, dreimal LL, Sicherheitsverwahrung. Mhm. Also da war ich mit 12, 8 einer von denen. Mir hat man gesagt, stell die nicht so an, die paar Jahre sitze ich auf der Rasierklinge ab.
Und da wird es sicher auch einige von denen gegeben haben, die Ihnen gesagt haben, ich sitze komplett unschuldig, und Sie werden auch gedacht haben, erzähl du mal.
Die gibt es immer. Es gibt immer welche, die sagen, sie sind unschuldig. Es gibt aber, ich habe auch Leute kennengelernt, die sagen, hey, wenn ich Richter in meiner Sache gewesen wäre, ich würde nie wieder rauskommen. Ich habe nur 9 Jahre gekriegt. Diese Leute gibt es auch. Mhm. Es gibt aber auch welche, die sagen, ich bin unschuldig.
Haben Sie jemals in diesen 5,5 Jahren dran gedacht, so das ein oder andere Zellengitter zu zersägen, in der Hoffnung rauszukommen?
Nee, also ich bin ja in der Metallbranche groß geworden. Ich wusste, das bringt nichts. Aber man überlegt sich sicherlich andere Wege.
Ja.
Sicherlich denkt man darüber nach. Irgendwie, wenn du so nicht rauskommst, musst du fliehen. Für mich war von vornherein klar, ich mache das hier keine 12 Jahre, 8 Monate. Mhm. Das war für mich klar.
Hatten Sie für sich auch die Alternative, sich, wenn alles schlecht läuft, sich umzubringen?
Die Alternative hat man ja immer. Mhm. Da denkt man auch drüber nach.
Das haben Sie auch gemacht?
Drüber nachgedacht habe ich, naja, sicher. Da denkt man drüber nach. Alleine schon, weil meine Familie draußen, irgendwann, man hat dieses ganze Leid selber, was man ertragen muss. Mhm. Aber was für mich viel schlimmer war, das Leid meiner Familie zu sehen, das hat mich richtig kaputt gemacht. Und dann denkt man irgendwann, ey, mach dich weg, dann haben die Ruhe. Dann gehen die nochmal ein halbes Jahr zum Friedhof, heulen sich aus, und dann ist Ruhe für die. Für die kehrt dann irgendwann Ruhe ein. Diese Gedanken hat man. Na, sicherlich, heute weiß ich, dass das gut war, dass es nur Gedanken waren.
Nach den 5,5 Jahren Gefängnis oder am Ende dieser Gefängniszeit hat Herr Schwenn, Johann Schwenn, Anwalt aus Hamburg, es erreicht, dass Sie freigekommen sind. Wie hat er das hingekriegt?
Wiederaufnahme beantragt und mit dem Antrag der Wiederaufnahme auch gleich die Haftentlassung beantragt.
Weil dann offensichtlich war, dass da nichts zusammengepasst hat.
Genau, da war schon ganz klar zu sehen, dass das alles nicht sein kann, was da in Hannover abgeurteilt wurde. Man muss dazu wissen, dass in der Zwischenzeit der Vater von dem Mädchen, der ja mit mir zusammen verurteilt wurde, ein separates Verfahren bekommen hat, in dem er freigesprochen worden ist, wo nämlich diese Unterlagen rausgetan wurden, die der Staatsanwalt Glufke 3,5 Jahre versteckt hat.
Mhm.
Versteckt, muss ich sagen, weil er hätte, seine Pflicht wäre es gewesen, uns die zu geben, dass wir die hätten dem Bundesgerichtshof geben können. Das hat er nicht getan, ganz im Gegenteil, er hat sich geweigert.
Das war die Aussage des Mädchens nach ihrer Verurteilung. Sie sei bereits mit 8 Jahren Vergewaltigungsopfer eines Kinderpornorings geworden, was ja damit kollidiert, weil die ursprüngliche Aussage war, mit 15 sei sie von ihnen vergewaltigt.
Soll ich sie entjungfert haben. Und da ist sie dann aber doch schon mit 8 von mehreren Männern in allen Öffnungen vor laufender Kamera missbraucht worden. So ihre Aussage.
Nichts davon hat, um das auch nochmal zu sagen, davon gestimmt.
Nichts. Genauso will sie eine Kindstötung gesehen haben. Nichts davon ist Gott sei Dank passiert.
Das Landgericht Lüneburg hat sie dann im September des Jahres 2010, also vor einem knappen Jahr, freigesprochen. Der vorsitzende Richter hat gesagt, dieser Fall hätte in Hannover nicht einmal angeklagt werden dürfen.
Richtig.
War das eine späte Genugtuung?
Naja, ich wusste es ja immer. Ich wusste, dass der Richter recht hat, dass man das hätte nicht anzeigen dürfen oder nicht verhandeln hätte müssen. Man hätte das von vornherein einstellen können. Das, ja, Genugtuung hat es dementsprechend mit dem Urteil sicherlich schon gegeben.
Es gab die Rückkehr ins Leben. Es gab natürlich auch die Rückkehr in das Dorf, in dem sie mit ihrer Familie, mit ihrer Frau, mit ihrem Sohn leben, kann man sagen, also mit in jedem Fall der Freilassung, also Haftentlassung plus dann auch dem endgültigen Freispruch, ging es für alle Beteiligten, auch für die Familie bergauf?
Ja, in jedem Fall. Also seit ich wieder zu Hause war, hat sich der Zustand von unserem Sohn bedeutend gebessert. Er hatte Schwierigkeiten, er musste die Schule wechseln. Er hat im sozialen Umgang mit anderen Kindern arge Schwierigkeiten gehabt. Und das hat sich alles von heute auf morgen schlagartig geändert. Sicherlich wird er sein Leben lang daran denken müssen. Und wie gesagt, ich war sein halbes Leben nicht da. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und da wird er sein Leben lang wird er damit zu tun haben. Da wird es immer irgendwas geben, was bei ihm hochkommt. Und
für ihre Frau war es dann auch die Gewissheit, dass sie 5,5 Jahre nicht zu dem falschen Mann gestanden hat, sondern zum richtigen?
Aber das, ich denke, eine Frau weiß das.
Mhm.
Eine Frau spürt sowas. Also,
wenn Sie das als Mann so sagen?
Ja. Meine Frau wusste von der ersten Sekunde, dass das nicht stimmen kann, was mir vorgeworfen wird.
Der 24. November letzten Jahres war für Sie, Herr Witte, und für einen gewissen Jörg Kachelmann insofern ein besonderer Tag, weil Sie ihm eine Mail geschickt haben. Was stand da drin?
Dass ich ihm empfehlen würde, den Anwalt zu wechseln, weil sein Anwalt...
Herr Birkenstock,
ich will nicht sagen, dass er irgendwie ein schlechter Anwalt ist oder so, aber aus meiner Sicht hat er Dinge zugelassen, die man in so einem Verfahren nicht gebrauchen kann.
Und Sven wiederum, das war der Anwalt, der ihre Wiederaufnahme erreicht hat, der sie rausgehauen hat, den haben Sie Kachelmann empfohlen.
Richtig. Und Herr Sven hat ja nicht nur meinen Fall und Kachelmann seinen Fall gemacht, er hat ja noch viele andere Sachen gemacht, wo auch Bücher drüber geschrieben wurden, wo Studien drüber geschrieben wurden.
Okay.
Also
Sie haben dann auch mit Kachelmann telefoniert, kurz nach der Mail?
Genau, da haben wir telefoniert und da habe ich Herrn Kachelmann so einige Dinge genannt, die ihm dann auch bewusst geworden sind, was nicht sein darf in dem Prozess. Also es fehlte ja nur noch, dass da zugelassen wird, dass da ein Mädchen kommt. Ja, im Sandkasten war der Kachelmann auch schon der böse Junge. Das fehlte ja eigentlich noch. So viele Lausemädchen, wie da waren, und das hätte der Birkenstock von vornherein niederschmettern müssen. Aus meiner Sicht. Ich bin kein Jurist, aber ich denke, ich habe da viel mit zu tun gehabt.
Kachelmann scheint dann ein Freund schneller Entschlüsse zu sein. In diesem konkreten Fall jedenfalls hat er zügig dann den alten Anwalt vor die Tür gesetzt und den neuen engagiert. Und
sich für Herrn Schwenn entschieden, genau.
Ja, Sie waren, glaube ich, auch in Folge ein paar Mal Beim Prozess.
Beim Prozess in Mannheim, genau.
Wie haben Sie den so erlebt?
Also ich bin ja dahin gefahren, weil ich mir von diesem Richter gerne ein Bild machen wollte. Von dieser Kammer wollte ich mir ein Bild machen. Am ersten Verhandlungstag, wo ich zugegen war, habe ich den Richter gesehen. Da war mir klar, der Kachelmann wird verurteilt.
Wieso war Ihnen das klar?
Das war, als ich den Richter gesehen habe, der hat so ganz viele Allüren gehabt, die mein Richter, der mich verurteilt hat, auch hatte.
In Hannover.
Genau. Und ich denke, so wie wir es ja heute wissen, der Richter hätte ihn wahrscheinlich gern verurteilt, aber er hat recht gesprochen. Alle Achtung, kann man da nur sagen. Das ist mir nicht widerfahren.
Ihr Richter damals hat nicht recht gesprochen. Nee. Das ist eindeutig und zweifelsfrei.
Ja, ja.
Inzwischen, wie haben Sie diesen Richter, der Sie 2004 zu, um es nochmal zu sagen, ja, fast 13 Jahren Gefängnis verurteilt hat?
Ja.
Was war das für einer?
Das war ein sehr alter Richter, der mit mir seinen letzten großen Fall hatte. Für den war abzusehen, er geht dann in Ruhestand. Und die beisitzende Richterin, die hat dann die Kammer übernommen und hat bis heute noch eine Kammer. Die ist ja dann auch zu dem Wiederaufnahmeprozess nach Lüneburg geladen worden, als Zeugin vernommen worden. Die hat Alzheimer, die kann sich also an nichts erinnern, an...
Ist Ihre Diagnose jetzt, dass sie Alzheimer hat?
Ja, muss ja so sein.
Keine medizinische.
Ich bin ja kein Mediziner.
Okay.
Aber muss ja so sein, weil sie konnte sich an nichts erinnern. Und wenn sie 2004 jemanden zu so einer hohen Strafe verurteilt, dann die gleiche Richterin 2008 den Vater, den sie ja 2004 mitverurteilt hat, freispricht.
Okay.
Ja, da war irgendwas, das war ein Prozess ohne ein Ergebnis. Da ist Herr Schwennenwald ausgeflippt. Da sagte Herr Schwennenwald, für Sie ist wohl nur ein Ergebnis, wenn Sie jemanden für lange Zeit wegsperren können, ob schuldig oder unschuldig. Sie hat dann nur noch geschwiegen, sie konnte sich an nichts erinnern. Diese Richterin hat uns zum Beispiel verboten, mit dem Anstaltsseelsorger Gespräche zu führen. Das hat die Richterin meiner Frau wollte sie das untersagen, besser gesagt, sie hat dem Anstaltsseelsorger gesagt, er hätte mit uns keine Gespräche mehr zu führen.
Wie hat er reagiert?
Der hat gesagt, das lässt er sich von der Richterin nicht, das wäre nicht der Job der Richterin. Und das.
Und es hat sich, diese Gespräche dann auch gegeben?
Natürlich, es hat weiterhin nach wie vor diese Gespräche gegeben.
Und es gibt immer noch das vermeintliche Opfer, eine junge Frau, inzwischen 25 Jahre alt, die sie und einen anderen Mann unschuldig ins Gefängnis gebracht hat mit ihren Falschaussagen. Was soll, wenn Sie es zu entscheiden hätten, mit dieser Frau passieren? Soll die jetzt auch ins Gefängnis, damit irgendwie ein Stück Wiedergutmachung passiert?
Das kann man nicht wiedergutmachen. Und ich denke, das zu fordern, dass sie auch in Haft soll, ist Quatsch. Aber man sollte sich mit ihr beschäftigen und ihren Gesundheitszustand prüfen, weil da läuft eine tickende Zeitbombe rum. Es kann jeden Tag, jeder kann der Nächste sein. Natürlich, wenn sie jetzt losgeht und irgendeinen anderen Mann wieder solcher Taten bezichtigt,
wird man irgendwann mal in die Akten schauen.
Würde man schnell feststellen, hallo, wir haben es hier mit einer Kranken zu tun. Aber genau da muss man ihr mal helfen. Man müsste sie also vielleicht mal in eine Psychiatrie für ein paar Tage unterbringen. Vielleicht auch für ein paar Monate oder ein paar Jahre. Das wäre schon angebracht.
Möchten Sie von dieser Frau Geld als ein Stück von Wiedergutmachung?
Nein. Nein, von ihr nicht. Ich möchte, dass der Staat den Mist, den er fabriziert hat, gerade räumt und dass die für das einstehen, was sie falsch gemacht haben. Ich bin auch nicht so auf persönliche Rache aus oder sowas. Nein, gar nicht.
Was wünschen Sie sich von der Staatsanwaltschaft in Hannover, die Sie damals angeklagt hat, und von dem Gericht und von den Richtern in Hannover, die Sie damals verurteilt haben?
Na, ein bisschen mehr Einlenken von der Staatsanwaltschaft Hannover wäre schon nicht schlecht. Aber da ist ja eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus und die werden ja nicht zugeben, obwohl es erwiesen ist, dass sie in unserem Fall Mist gebaut haben, werden sie es nicht zugeben. Und das Schlimme ist, dass sämtliche Sachen eingestellt worden sind von der gleichen Staatsanwaltschaft oder von einer anderen niedersächsischen Staatsanwaltschaft eingestellt worden sind. Und auch gegen diese Richterin Thiele, die damals den Beisitz hatte, die sich an nichts erinnern konnte, die in Wiederaufnahmeverfahren gelogen hat, sind Verfahren eingestellt worden. Aber da werde ich nicht locker lassen. Da werde ich sehr wahrscheinlich irgendwann den Europäischen Gerichtshof anrufen. Und weil das...
Das macht dann wieder Herr Schwenn für
das
Sie.
Das macht Herr Schwenn, genau. Und das muss geklärt werden. Es darf solche Richter und Staatsanwälte nicht in unserem Land geben.
Wie sehen Sie weiter Ihr persönliches Leben, Ihre persönliche Zukunft und die Zukunft Ihrer Familie?
Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mal zur Ruhe kommen, weil man muss sich ja weiterhin mit beschäftigen. Und Herr Schwenn sagte mal, dass das noch 10 Jahre dauern wird, bis wir alles erledigt haben.
Und 10 Jahre sind lang.
Ja, und ich hoffe, dass da die Staatsanwaltschaft mal langsam in die Gänge kommt und das finanziell auch entschädigt.
Ich bedanke mich in jedem Fall, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen für die Zukunft das Glück, das Sie in den letzten 10 Jahren nicht hatten.
Dankeschön.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.